darf Sie grüßen heute Morgen zu unserem Gottesdienst, am meisten heute unsere Konfirmanden, denen wir zu Beginn des Unterrichts ihre eigene Bibel zum eigenen Schaffen und Arbeiten darin heute überreichen wollen. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort des Psalmisten, der sagt, dass er sich so an Gottes Wort freut und an Gottes Reden wie einer, der große Beute bekommt. Das wollen wir auch heute empfinden in diesem Gottesdienst. Und wir singen zuerst vom Lied 144. Herr, öffne mir die Herzenstür. Alle drei Verse. Du, unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Dein Wort macht Leib und Seel gesund. Wir haben so viel Krankes, Falsches und Faules mitgeschleppt heute Morgen. Und wir können das nicht heilen. Du musst zu uns reden jetzt. Sprich nur ein Wort, so wird dein Knecht gesund. Und wir bitten dich, bring auch ans Licht, was wir so gern verbergen, was oft im Dunkeln und im Verborgenen in uns schafft und was uns keine Ruhe und keinen Frieden lässt. Stell du es jetzt in dein Licht, damit wir frei werden und teilhaben an deinem Frieden. Und gib doch vor allem, dass diese jungen Menschen, die heute ihre erste Bibel bekommen, dadurch dein Reden verstehen und vernehmen und du ihnen das ganze Glück und die ganze Freude ins Leben hineinlegen kannst. Lass es auch heute geschehen durch die Verkündigung deines Wortes in der Predigt. Gib du deinen Heiligen Geist zum Reden und zum Hören. Amen. Wir wollen in der Stille weiterbeten.
Lob sei dir, o Herr, dass du das Schreien der Elenden hörst. Amen.
Ich möchte ein Wort euch sagen, ihr Konfirmanden. Es ist unter jungen Leuten üblich, wenn sie ihre festen Freundschaften haben, ihre Kameradschaften und ihre Banden, die sie bilden, dass man dann bald mit List und Tücke eine Geheimschrift ausknobelt, damit ja kein anderer das entdecken kann, was man an Botschaften und Nachrichten einander weitergibt. Und da sitzt man dann als lange darüber, bis man das wieder entschlüsselt hat. Da muss man den Code hernehmen, den man selbst vereinbart hat, und das wieder rausbringen. Aber es lohnt sich, es ist die Botschaft, die ein Freund einem geschrieben hat. Und die ist wichtig, und da lohnt es sich, Zeit dran zu rücken. Die Bibel ist nicht in einer Geheimsprache geschrieben. Die Bibel ist in der Sprache unserer Welt geschrieben. Und es ist beschrieben, was Menschen mit Gott erlebt haben. Und Gott hat sich der menschlichen Sprache bedient. Wie viel mehr sollten wir uns Zeit nehmen? Das Reden dieses Freundes, des lebendigen Gottes, zu vernehmen. Nur für den ist die Bibel unverständlich, der sie nicht liest und der sich keine Zeit nimmt. Und wer drüber sitzt, und ich bitte euch mit eurem Bleistift, dass ihr euch abhaken könnt, was ihr begriffen habt, dass ihr euch unterstreicht, dass ihr euch vorne reinschreibt, auf welchem Kapitel und in welchem Buch ihr wichtige Sachen findet, dann auf einmal habt ihr das, wo sich euer Freund, der lebendige Gott, verpfändet hat. Und das ist dann nicht wie ein Wort eines Kameraden, der eben seine Freundschaft aufkündigt, sondern eine Freundschaft, die bleibt, im Leben und im Sterben. Und wir freuen euch, dass wir euch heute eine Bibel geben können. Wir haben nur eine Angst. Sie könnte zur Anklage euch im Bücherschrank stehen. Dort wäre etwas drin vom großen, vom lohnenden Leben und ihr würdet nur so ein billiges Leben leben. Ich hoffe, dass ihr die Botschaft der Bibel entdeckt, das Reden des lebendigen Gottes, eures Freundes. Und nun singt uns noch ein Lied, wie wir auch im Unterricht immer wieder solche neuen Lieder singen zur Ermunterung. Und dann geben wir euch die Bibeln, bitte. Wir machen das hier im Gottesdienst, damit diese jungen Menschen wissen, sie können das Gespräch mit ihnen führen. Wir haben im Unterricht nicht einen Unterricht, wo da über die Köpfe hinweg doziert wird, sondern wir diskutieren viel und sprechen das einfach durch. Und junge Menschen dürfen ihre Fragen mit anderen austauschen, die Erfahrungen im Glauben gemacht haben.
Da lassen wir euch Zeit, bis ihr selber gewiss geworden seid. Das dürft ihr wissen, dass hier eine Gemeinde ist, mit der ihr eure Fragen besprechen könnt, von euren Eltern angefangen und von anderen, von denen ihr es wisst. Astrid Baumann. Andreas Steiger. Der ist nicht da wegen den Ferien. Christina Bach. Birgit Erzgräber. Wolf Ingo Pietzger. Marc Schweitzer, auch nicht da. Andrea Kimmich, auch nicht da. Klaus Daniels. Alfred Radke. Hans-Jürgen Sofka. Sibylle Kuchler, Wolfgang Hahn, Matthias Buck, Andreas Bühler, Jürgen Bauer, Alexandra Bayer, Christiane Andrea Pietsch, Bettina Beiter, Uwe Springer und Ulrike Lautz. Und nun singen wir 436, den ersten Vers. Wir fahren fort in der Lebensgeschichte des Abraham. 1. Mose 13. Wir hatten noch vor Pfingsten gehört, wie dieser Abraham auf einen Holzweg kam. Ich bin so froh, dass die Bibel uns erzählt, dass die Menschen des Glaubens Leute sind wie wir. Nur haben sie entdeckt, dass man umkehren kann. Und da unterscheiden sie sich von uns. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich bin recht. Leute des Glaubens werden das nicht so sagen können. Das kann man nur sagen in der Gottlosigkeit. Leute des Glaubens, die können sagen, ich bin umgekehrt. Das ist das Entscheidende. Und das ist so groß, deshalb sind wir heute Morgen zusammengekommen, dass wir aus unseren falschen Wegen, aus so viel Verlorenheit, aus so viel Irrtum, aus so viel Schuld, auch der zurückliegenden Woche, heute Morgen umkehren. Und so wie es dort anfängt in diesem Kapitel, so zog Abraham herauf aus Ägypten, dort wo er in diese Lüge hineingetappt war, mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm, ins Südland, Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold, und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Es gibt Vergebung. Und dann ist die ganze schreckliche Sündengeschichte ausgetilgt bei Gott. Diese furchtbare Lebensgeschichte des Abraham mit dieser einen Seite seines Irrweges. Das ist groß, dass uns das heute Morgen der lebendige Gott anbieten will. Vergeben und vergessen und dann ein Neuanfang, wieder an den Ort, wo du vorher warst, wo du Gott begegnet hast. Und dann geht's wieder weiter, dort rief er den Namen des Herrn an. Und nun kommt unser Predigttext. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kananiter und Perisiter im Lande. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steh dir nicht alles Land offen. Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägypten. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben, für alle Zeit, und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn ich will dir's geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. In der Bibel wird gesagt, es gibt nur zwei Wege. Heute sagt man, es gibt viele Wege des Glaubens. Die Bibel sagt, es gibt zwei. Man muss sich entscheiden, wer recht hat. Das sind die zwei Wege, der eine Weg des Verderbens und der Verdammnis und auf der anderen Seite der Weg zum Leben. Man muss es hinausschreien und laut sagen. Und ich bin froh, dass mich heute dieser Predigttext dazu zwingt. Ich habe vorher noch zu meiner Frau gesagt, ich wollte die Predigt ein wenig verbindlicher anfangen. Hast du mir nicht einen Gedanken, dass man mit einem Späßchen mal anfangen kann? Und ich kann es nicht, weil das vorne dran stehen muss. Es sind zwei Wege, die sich nicht vermischen lassen. Zwei Wege, die sich völlig unterscheiden, weil der eine zum Tod führt und der andere zum Leben. Und wenn einer sagt, das sei nicht so, dann möchte ich ihn hier hinweisen auf dieses Kreuz, weil es um diesen furchtbaren Ernst geht, ist Jesus diesen schrecklichen Weg bis zum Sterben gegangen, bis zum Kreuz. Vater, ist nicht möglich, dass dies an mir vorübergehe, und es geht nicht, weil es darum geht, dass Menschen zum Leben kommen und sich lösen lassen
vom Verderben. Und da ist heute erschütternd, dass der Lot einen Weg zum Verderben geht. Und er merkt das nicht. Der hat das nicht wahrhaben wollen. Und das könnte so sein wie bei den Seeleuten, wo die verborgenen Klippen, die unter dem Wasserspiegel liegen, die gefährlichen Klippen sind. Man sieht sie nicht. Und wenn das Schiff gegen diese Klippen läuft, dann wird es leck. Aber es ist noch schwieriger als bei den Seeleuten. Die merken es wenigstens, wenn Wasser einbricht. Man kann jahrelang den falschen Weg gehen. Und es kommt nicht zum Wassereinbruch. Es kann Jahre dauern, so wie es beim Lot ja wunderbar weitergeht. Wissen Sie, in der Bibel nennt man das ganz kurz mit einem Nenner, herrlich und in Freuden. Uns ist ein Weg des Verderbens ohne Gott. Ich möchte drei Punkte markieren, wo dieser falsche Weg des Verderbens beginnt für Lot. Aus der Bibel. Und deshalb habt ihr eine Bibel, liebe Konfirmanden, damit ihr eine Predigt prüft, ob das wahr ist, was ich sage. Die Bibel ist es, das Wort Gottes, das für uns verbindlich ist, nicht Menschenwort. Das Erste, der Bluff der Augen. Es muss ja ein toller Augenblick für den Lot gewesen sein, wo da oben auf diesem Berg steht und ihm sein Onkel Abraham dieses sagenhafte Angebot macht, wähle. Denn Abraham hat es gedrückt, dass Streit war, und er weiß, es kann nicht sein, dass Streit ist, denn wo Streit ist, kann Gott nicht segnen. Nicht Abraham und Lot hatten sich gezankt. Ich hoffe, dass Sie als glaubende Menschen, Menschen des Friedens sind. Aber es kann für uns auch nicht angehen, dass irgendwelche Leute, die entfernt zu unserer Familie gehen, den Segen Gottes hindern dadurch, dass sie mit ihrem Zank in unsere Familie hineinreichen. Und damals waren es die Knechte und die Mägde, die sich gezankt haben um den frühen Feierabend und wer zuerst an den Wasserquellen sein darf und wer zuerst seine Herde tränken darf. Und der Abraham sagt, Streit darf nicht sein, Friede muss sein, Nummer eins eines Christenleben, praktisches Christentum. Und dann sagt er, komm Lot, jetzt mach doch eine Wahl, wo willst du hin, zur Rechten oder zur Linken? Die Wahl war ja für den Lot eigentlich ein Witz. Denn wenn er da hinausschaute ins Land, dann sah er, dass auf der einen Seite das ein blühendes, fruchtbares, saftgrünes Land war. Und dort auf der linken Seite eine verdorrte, wüste Steppe, trocken, wo man nicht weiß, wie man die Herden durch den heißen Sommer durchbringen soll. Und dann meine ich jetzt, diesen Lot zu verstehen. Erlaub mir, dass ich ein wenig da mir Gedanken mache, weil das doch in unserem Leben sich so oft ereignet. Wenn solche Chancen uns offen stehen, da klopft das Blut bis zum Hals und man denkt, so ein junger Lot sagt, darf ich eigentlich wählen? Müsste ich nicht meinem Onkel den Vortritt lassen? Müsste ich nicht als Jüngere sagen, wähl doch du zuerst die alten Leute voran? Aber dann denkt er, vielleicht hat er sich so zugesprochen, Geschäft ist Geschäft und in unserer Welt geht's eben hart her und dann muss man eben wählen und da kann man nicht sentimental werden und Hauptsache man kommt zu was in der Welt und da muss man zupacken. Der junge Lot ist ein Realist, das ist nichts Böses, er kann rechnen. Ein junger, geschäftstüchtiger Mann, der wählen kann, der mit seinen Augen die Welt besieht und dann weiß, was er zu tun hat. Und dabei ist dieser Lot ein betrogener Mann, ein geblufter Mann. Ich predige vom Bluff der Augen. Er merkt es gar nicht. Der Teufel weiß, dass er uns durch die Augen bluffen kann. Das ist eine ganz große Versuchung. Als der Teufel Jesus versucht hatte, wo hat er es probiert? Durch die Augen, er zeigte ihm alle Reiche der Welt. Schau an, willst du es nicht haben? Man sagt heute in unserem Sprachgebrauch, dass uns etwas in die Augen sticht. Das ist ein gutes Wort. Dem Lot sticht das in die Augen, wie der das Grüne gesehen hat. Das war ja sein Realismus. Und dann hat ihn das so gepackt und nicht mehr losgelassen. Er war ja vorher ein ganz anderer Mensch gewesen. Er war vorher losgezogen allein auf das Ohr. Er hat nur den Befehl Gottes im Ohr gehabt. Und jetzt auf einmal ist er ein Mensch, der das loslässt und der mit den Augen schafft. Und der mit den Augen sich führen lässt. Eigentlich hätte er ja stutzig werden können, dieser Lot, warum wird denn sein Onkel Abraham nicht genauso in die Augen gestochen? Warum lässt denn der sich nicht ziehen? Warum steht denn der so lässig da? Warum sieht er denn genauso dieses blühende Land und dort dieses dürre Land und ist doch so still und so zurückhaltend? Aber er denkt nicht nach. Das ist ja das Wesen junger Leute. Wenn sie was gesehen haben, dann drauf los. So sind wir doch alle. Wer ist denn von uns nicht mehr so jung, dass er das nicht mehr mit seinen Augen erfassen könnte, dass ihm das nicht mehr in die Augen sticht? Der Abraham, der lässt sich nicht bluffen. Der Abraham sieht das alles auch. Und jetzt merken Sie, was einen Glaubenden unterscheidet von einem nicht glaubenden Menschen. Der Abraham sieht mehr, als der junge Lot sieht. Das ist der Unterschied. Der Lot sieht nur diese dürre Steppe mit diesem gelbbraunen, verdorrten Gras. Wer einmal dort hinunterfährt in dieses Land, wir haben es ja gesehen, wie es dort unten bei Hebron dann dürr wird auf unserer Israelreise und wie es trocken wird und wie nichts mehr wachsen kann, wo die Beduinen Not haben, ihre Herden durchzubringen. Aber der Abraham sieht doch mehr als glaubender Menschen. Er sieht dahinter den lebendigen Gott, der mit ihm durch diese Wüste zieht. Ja, wie auch das ganze Leben immer fasziniert auf diesen segnenden Gott schaut, mit den Augen des Glaubens. Das ist dieser tiefere Blick. Und das ist der Grund, dass ein Abraham sich nicht mehr bluffen lässt. Warum ihm das nicht mehr in die Augen stechen kann? Weil ihm was ganz anderes gestochen hat, nämlich dieses Wort des lebendigen Gottes, das ihm mehr ist. Und dann sieht Abraham hinüber, dort, wo diese grünen Wiesen sind. Und ich meine, er sieht schon weiter. Es kommt ja dann bald erzählt, wo Abraham auf dem Berge stand, als Sodom und Gomorra untergingen und siehe, Rauch ging auf. Glaubende Menschen sehen manchmal die Dinge dieser Welt realistischer. Alles verbrannt, alles vergänglich, alles nichtig. Deswegen kann es den Abraham nicht mehr in die Augen stechen. Deswegen kann es ihn nicht mehr bluffen, weil er diesen Blick hat, der wirklich klar ist. Das sind scheußliche Klippen, wo man Schiffbruch erleiden kann. Ist das jetzt klar? Dass man mit seinen Augen realistisch diese Welt ansieht. Dass ihr jungen Leute plant für euer Leben und sagt, doch nichts Böses, doch gar nichts Böses. Aber dass ihr am Ende betrogene und belogene Leute seid, weil so die Welt heimzahlt und weil so die Reichtümer dieser Welt heimgezahlt werden, weil so der Besitz in dieser Welt heimgezahlt wird. Ihr könnt es nachrechnen und ausprobieren. Es war gar nicht böse, es war nur dumm, furchtbar dumm, strohhageldumm. Der Weg des Lot, so realistisch er uns dünkt. Und es gibt einen anderen Realismus. Das ist der Glaube, der gepackt ist vom Wort Gottes. Das war das Erste, wie man den Weg des Verderbens gehen kann durch den Bluff der Augen. Zweitens, die harmlose Naivität. Das heißt dort, die Leute von Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Eigentlich hätte das ja den Lot auch stutzig machen können. Er hat ja doch sehr viel verlassen, als er dort aufgebrochen war mit seinem Onkel Abraham. Und er hätte ja sagen können, wenn wir nun hinausziehen in die Welt und dem Ruf Gottes folgen, dann haben wir doch ein Ziel, dass wir von Gott uns gebrauchen lassen. Und wo sind da Leute, die auch diesen Glauben haben? Und jetzt geht er einfach so mir nichts, dir nichts in die Gemeinschaft. Sündiger, böser Menschen, das ist nichts damit, hat nichts damit zu tun, dass wir alle sündig sind. Sondern von Leuten, das werden wir ja nachher noch erleben in unseren nachfolgenden Predigten, die es sich einen Spaß daraus machen, das Gastrecht mit Füßen zu treten, die die Fremden in ihrer Mitte peinigen und plagen und foltern in ihrer Mitte. Dort, wo kein Humanum mehr gilt, weil der menschliche Frevel tobt, wie kann ein Lot nur dort hineinziehen? Er muss doch sagen, ist das wirklich mein Platz für Gott? Und jetzt möchte ich nochmal den Lot verstehen, denn diese Wege, die wir gehen und die wir alle gegangen sind und die wir heute oft noch gehen, die sehen so harmlos aus. Ich kann mir denken, dass der Lot, erlaubt mir, dass ich das einfach hineinlege, dass der Lot seine Entschuldigungen hatte und sagte, ach weißt du, Abraham, ich weiß natürlich auch, dass die Leute böse sind da drunten und dass sie sündigen. Das ist mir bekannt, aber ich frage mich manchmal, ob heute in unserer Welt nicht die Christen benötigt sind als Brückenbauer. Weißt du, Abraham, ich habe so Angst vor dem Ghetto-Christentum. Ich habe so Angst, dass wir da nur irgendwo durch die Wüste ziehen und wir müssen doch in die Welt hinein. Kennen Sie diese Worte? Das ist doch eine ernsthafte Frage des Glaubens, das wird doch heute diskutiert, das kann man doch nicht einfach ableugnen. Das ist doch eine Aufgabe für Christen, dass man Brücken baut, dass man vermittelt. Die Christen haben doch ihren Platz in der Welt. Wir müssen doch in den Gesellschaftsformen und in den politischen Fragen mittendrin stehen als die Mittler zwischen denen, die gottlos sind und zwischen denen, die glauben. Wir sind doch nicht weltfern. Oh, du dummer Lot. Merkst du nicht, dass du hierzu nicht gesandt bist? Es kann wohl sein, dass Gott bestimmten Menschen dazu einen Auftrag gibt. Aber wagen Sie es bitte nie, in Ihrer eigenen Vollmacht und in Ihrem eigenen Namen Brückenbauer in der Welt zu sein. Oh, lächerlicher Lot, du hast in Sodom und Gomorra nichts erreicht. Gar nichts. Ich bin überzeugt, dass der Lot noch sein Bibelstündchen gehalten hat und sicher auch manchmal seine Traktate verteilt hat in Sodom. Und die Leute haben gelacht und haben gesagt, Lot, wir kennen dich doch, du bist auch da, wegen Job und wegen Geld, du bist einer wie uns, lass doch dein Predigen und dein frommes Sprüche machen. Da haben die Leute doch so ein genaues Verständnis dafür, das riechen sie doch so gleich, ob das echt ist bei uns. Ob das nur ein Spruch ist mit unserer christlichen Predigt, mit unserem Zeugnis. Da kommt es doch nicht aufs Brückenbauen drauf an, sondern ob wir das wirklich unserer Welt verkündigen können, dass es einen anderen Weg gibt, einen Weg zum Leben, wo man glücklich und fröhlich wird, ohne dass man des Herrn Gebote mit Füßen treten muss, ohne dass man des Herrn gute Ordnung einfach zerschlagen muss. Nein, nein, das Brückenbauen, das ist eine Erfindung von uns. Und es ist für uns wirklich eine Frage, auch als Kirchengemeinde, ob wir nicht mehr Mut haben sollten, anders zu sein. Ob nicht die anderen sagen, die sind genauso hinterm Geld her wie wir. Deswegen nehmen wir der Kirche heute nichts mehr ab. Ob wir da nicht für die Zukunft anders bauen sollten. Ich habe keine Angst vor der Ghetto-Existenz. Der Herr führt uns immer wieder an die Aufträge zum Zeugendienst hin, aber nicht so, wie der Lot meint. Vielleicht hat er gedacht, ich kann den Menschen doch zum Segen sein. Ich kann ihnen doch auch ein Wort von Gott erzählen in Sodom. Man kann anderen nicht zum Segen sein, wo man eigene Wege geht. Und Lot geht nach Sodom, weil es ihm in die Augen gestochen hat. Und wir lassen unsere Lebensentscheidungen von dem prägen, was uns in die Augen sticht. Und wir fragen nicht nach des Herrn Wille. Und dann wundern wir uns, dass wir Wunden kriegen, dass unsere Lebensführungen verworren werden, dass wir keinen Segen Gottes mehr haben, dass wir zum Schluss wie ein Brand aus dem Feuer gerissen sind, so der Lot mit Ach und Krach noch selbst herausgerettet werden. Aber Jahre unseres Lebens waren vergeblich, weil wir den Menschen um uns her nicht zum Segen werden konnten. Es gibt nur einen Weg in die Welt hinein und das ist der Weg der Sendung Jesu an der Himmelfahrt. Ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und das ist eine andere Sendung, die steht unter dem Wortbefehl Jesu, seine Missionare zu sein. Und das ist nicht abhängig von dort, wo man sich teil und hineinlässt in das Wesen dieser Welt und wo man mitmischen will, wo man das eben auch gepackt hat wie die anderen, wenn man sagt, ich möchte teilhaben an den grünen Wiesen und den satten Gründen dieser Welt, sondern wo man sagt und sagen kann, ich stehe da als einer, dem Gott alles aus der Hand gewunden hat. Aber der sich senden lässt und beauftragen lässt von ihm und er folgt allein diesem Wort Gottes. Das ist ein Zeugnis, das heute ernst genommen wird und das heute junge Menschen praktizieren, das wieder modern ist. Das war die harmlose Naivität des Lot, der Zeuge sein will, ohne bevollmächtigt zu sein. Wir hatten zwei Punkte, der Bluff der Augen, zweitens die harmlose Naivität und dann das dritte, der Mitläufer. Es geht auch darum, das zu erkennen, wo dieser Irrweg anfängt. Das fängt gar nicht mit der Gotteslästerung an. Nein, das hört nicht mal mit der Gotteslästerung auf. So gehen Menschen heute nicht verloren. Sondern woran stirbt denn unser Glaube? Dort, an diesen Punkten, wo unsere Augen sich bluffen lassen. Dort, wo wir so naiv sind, so harmlos sind. Und dort, wo wir nur Mitläufer sind. Der Lot war mit Abraham ausgezogen. Und liebe Konfirmanden, ich habe Angst. Ich möchte das euch mal so sagen, dass ihr euch einfach mitziehen lasst. Und sagst, eine ganz gute Sache und dann ist eine Jugendgruppe und so. Und dann läuft man eben mal mit. Und es wird nie zur eigenen Sache. Ich weiß nicht, wie ihr eigenes Glaubensleben, wie es darum steht. Bitte nehmen Sie sich Zeit, rufen Sie mir an, wir sprechen dann darüber. Wenn Sie diese Entscheidung Ihres Lebens festmachen wollen, dass Sie sagen, ich will nicht nur ein Mitläufer sein, sondern ich möchte den Ruf Gottes in meinem Leben wissen. Ich möchte den Plan Gottes mit mir wissen. Ich will nicht bloß einfach im frommen Haufen mitziehen. Denn das geht nicht gut. Das hält nicht durch. Beim Lot hat es doch gar nie halten können. Am Anfang war die Begeisterung da. Es gibt so viel Mitläufertum. Und dann kommen Leute und sagen, prima und schön. Und man kann sogar hier in der Hofhager Gemeinde sitzen und sagen, es ist prima. Und kommt von auswärts und sagt, es gefällt mir. Ach, das ist doch Mitläufertum. Ob Sie sich mit Ihrem Leben und Ihrer Glaubensentscheidung von Gott rufen lassen, da geht's nicht um uns und um mich, um Gott geht's doch. Ob der Sie rufen kann. Denn wenn diese Entscheidung nicht getroffen ist, kommt nachher die Leere. Und wo nichts mehr da ist, wie bei dem Lot, da kann der Teufel bluffen. Ihr lieben Konfirmanden, wenn ihr bei Jesus nicht eine Freude findet, wie die Welt nicht bieten kann, seid ihr die Gelackmeierten. Ihr müsst so lange im Glauben bohren, bis ihr die habt, die euch kein Kino mehr bieten kann, die euch kein Krimi mehr dieser Welt rauben kann, eine Spannung eures Lebens. Darum geht es doch im Glauben. Es geht doch um ein konkurrenzloses Angebot. Unser Gott ist doch nicht einer, der schäbig ausbezahlt, wenn er vom Leben spricht, sondern der die Fülle austeilt. Und wenn Sie im Glauben dort nicht durchstoßen, dann sind Sie genauso betrogen wie der Lot. Mitläufertum, der nie auf die Tiefe kommt wie in Abraham, der hat die Füllung. Und deshalb, lass mich hier noch einfach das gegenüberstellen, wie dieser Abraham da zum Schluss durch diese Steppe zieht. Der Lot war ins grüne Land gegangen und er hat alles gefunden, was er hatte. Und der Abraham zieht hinauf in die Steppe. Und dann redet Gott mit ihm. Ach, das verstehen die anderen gar nicht. Was das ist, wenn Gott mit uns redet und sagt, Abraham, dieses Land gebe ich dir. Und der Abraham darf einen Blick hineintun in die große Segensgeschichte des Volkes Israel bis zum heutigen Tag. Du wirst ein Segen sein, bis in das, was in Jesus kommen wird. Du, Abraham, und dein Leben. Und das macht ihn so unbändig fröhlich, dass ihm das keiner mehr rauben kann. Das ist doch der Reichtum seines Lebens, weil er nicht ein Mitläufer ist, sondern weil er der Beschenkte ist, weil er das Wort Gottes hat. Und dann baut er einen Altar. Da sind so viele Steine. Und wo Steine sind, da wächst nichts. Und das war ärgerlich. Wo Steine sind, kann man fluchen. Das ist eine Anfechtung für den Glauben und der Abraham, der lässt sich nicht anfechten. Der nimmt die Steine, die ihm im Weg liegen und baut ein Altar und singt seine Loblieder. So machen es Glaubende dort, wo die anderen fluchen und wo die sagen, so was Schreckliches, was da einem im Leben passiert, dann nimmt der Abraham im Glauben all diese Hindernisse, legt sie zusammen und baut einen Altar seinem Herrn, seinem Gott und singt, singt, weil er der Beschenkte ist. Er kann danken, er kann loben, er kann sich freuen. Er ist der Reiche, der andere ist der Betrogene. Es sind zwei Wege, nur zwei. Aber sie entscheiden. Sie entscheiden an Klippen, wo sie es nicht denken. Helfen wir einander zu einer klaren Entscheidung und machen Sie es nicht ohne ein persönliches Gespräch. Amen. Und nun singen wir von diesem Lied 438, dem Lied über die Bedeutung des Wortes Gottes, von Karl Bernhard Garfe, die Verse 4 und 6, das sind alles so wertvolle Verse von der Wirkung des Wortes Gottes in unserem Leben. Aber wir singen nur die Verse 4 und 6. Beten. Herr Jesus Christus, wir haben so einen Durst nach Leben. Wir brauchen doch die Freude, wir brauchen doch das Lachen, wir brauchen doch die Erfüllung. Aber so oft sind wir die Betrogenen. Und dort, wo wir Freude und Glück suchten, kommen wir zurück, belastet mit Sünden und unbefriedigt. Wir danken dir, dass du uns volles Leben geben willst. Und du weißt auch, wie unsere jungen Menschen brennen nach einem erfüllten und reichen Leben. Begegne doch du uns allen jetzt in deinem Wort, dass wir deinen Ruf vernehmen können, dass wir diese Lebensentscheidung festmachen, wo du uns ganz an dich binden willst, wie diesen Abraham. Und wo du das uns zeigst, was du aus unserem kleinen Leben machst, wo du uns in die Weite führst. Herr, du willst ja auch unseren Werktag, unser ganz alltägliches Arbeiten im Beruf und im Haushalt und in der Familie und im Freundeskreis und in der Schule so wesentlich machen und so wichtig. Dir ist nichts zu gering. Auch alle Probleme, die wir haben, auch alle Zweifel und Fragen, auch alle Krankheiten, die auf uns liegen und die uns beschweren, all die Menschen, die um uns her sind und die uns Sorgen machen. Du weißt das, aber du kannst unser Leben aus der Verworrenheit lösen, weil du Pläne hast. Du bist gekommen, dass wir das Leben und überfließende Fülle haben sollen. Hilf uns nun zur Klarheit, dass wir nicht scheitern an den Klippen.
Und gib uns auch als Gemeinde die Klarheit, wie wir uns zusammenschließen sollen, wie wir Gemeinschaft miteinander halten sollen, auch zum Zeugnis vor den anderen Menschen. Gib uns den Mut, auch auf den Menschen neben uns zuzugehen und mit ihm zu reden und mit ihm sich auszutauschen über das, was wir mit dir erfahren haben, weil du uns zusammengestellt hast als Gemeinschaft unter deinem Wort, als Gemeinschaft des Bekennens von dir und von deinen großen Taten. Herr, gebrauche uns dazu und segne uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Vom Lied 237 singen wir noch den sechsten Vers.